finden Sie vom Datenchaos zum Datenschatz.
Erfahren Sie, wie eine gelungene Datenstrategie Ihren Unternehmenserfolg nachhaltig steigert.
Einblicke, Erfahrungswerte und Tipps gibt es von den Datenexperten Michael Jungschläger und Sven Göllner.
Wo man vielleicht auch mal um die Ecke denken muss.
Mit großer Wirkung. Eine gute Sache.
Bereit zum Durchstarten?
Wertgeschätzt, der Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Wertgeschätzt. Und das wird, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Folge. Ich darf begrüßen, und zwar den Mirko Peters. Und er hat sich selber den Namen gegeben, Data Analytics Wizard. Oder wie seine Kunden sagen, Magie mit Methode und Erkenntnis. Grüß dich, Mirko. Es freut mich wirklich, dass du heute hier bist. Und das wird wirklich sehr, sehr spannend. Warum? Ich greife ein bisschen vorweg, aber dann hast du sofort die Bühne. Sonst haben wir immer Gäste, die sind immer für ein Thema da oder stehen für eine Rolle da. Du nimmst letztendlich drei Rollen wahr. Du bist einmal selber Produktowner im Data Architecture in der Bildungsbranche, dann Vizepräsident Data Scientist in der Projektmanagement Group. Und was ich noch sehr spannend finde, ist der Data Analytics Influencer Newsletter bei LinkedIn mit unglaublichen 15.000 Follower für so ein Thema. Herzlich willkommen und stell dich doch gerne nochmal selber vor.
Ja, genau. Mein Name ist Mirko Peters, wohne im wunderbaren Stuttgart seit jüngstem und bin auch vor kurzem Vater geworden. Ja, Data und Analytics, beziehungsweise ich komme eigentlich klassisch aus dem E-Commerce und da ist natürlich Datenanalyse schon immer ein Thema gewesen und bin so nach und nach wirklich zum Data Analytics Thema gekommen, was mich dann auch wirklich, ja, wirklich fasziniert, weil es ist ja mega spannend. Und ja, mit den drei Rollen, das ist natürlich, ja, das eine ist ja eher, die anderen beiden sind eher Nebentätigkeiten und das ist eine, in der Bildungsbranche bin ich hauptberuflich tätig. Und ja, das macht auf jeden Fall richtig Spaß. Ich finde, es ist eine tolle Tätigkeit. Vor allen Dingen haben wir in der Bildungsbranche ja auch Sachen, die man so eigentlich nicht kennt, würde ich sagen. Also das ganze Thema Learning Analytics, wie lernen Leute, ist super spannend. Auch die Erkenntnisse, die man daraus ziehen kann, auch zum Beispiel für das Optimieren von Systemen, ist auch diese Umgang, wie die Menschen lernen, was es da für Lerntypen gibt und so weiter, ist es auch nochmal ein spannendes Thema, wo man auch direkt wieder neue Erkenntnisse in einem doch eher aktuell durch Chat-PTG, würde ich sagen, sehr, sehr einseitiges Sichtweise auf künstliche Intelligenz oder Machine Learning. Ja, kann man dort auch nochmal andere Seiten sehen.
Ja, wir merken jetzt schon, wir haben da sehr, sehr schöne Ansätze und Themen. Vielleicht, ich weiß nicht, ob wir alles heute reinkriegen. Ansonsten, wenn du noch Lust hast und wir entwickeln uns so weit mit der Folge, dass wir einfach sagen, wir machen vielleicht nochmal eine zu speziellen Themen. Zunächst erstmal herzlichen Glückwunsch für den Nachwuchs. Ich habe selber drei Kids, meine sind aber ein bisschen älter. Und dann erstmal Hut ab, wenn du natürlich auch neben deinem eigentlichen Hauptjob, also da können wir ja gleich auch nochmal drauf einsteigen, nochmal zwei andere Bereiche mitmachst. Das ist ja, das macht man ja dann nicht, wenn man keine Leidenschaft entwickelt. Und ich stelle halt fest, ich brenne hier halt auch für das Thema Daten, aber es ist halt auch ein schwieriges Thema. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, weil das bedeutet ja auch Arbeit. Es ist ja nicht immer die schönen Dashboards, also das, was man am Ende produziert, das soll ja auch irgendwas auch... Es sollen ja auch Maßnahmen abgeleitet werden und auch wirklich Hilfestellung gegeben werden. Aber alles davor ist halt viel Arbeit. Und ich finde, das ist immer so schwierig, das einen auch so mal mitzuteilen. Wie ist dein Eindruck?
Ja, mein Eindruck ist, also ich bin ja auch bei der Projektmanagement Group und im Endeffekt gibt es ja dieses berühmte Projektmanagement-Dreieck, ne, was aus Scope, Budget und Time besteht. Und im Endeffekt sehe ich das bei Daten genauso. Bevor man überhaupt anfängt, gibt's, oder wenn man dabei ist, gibt's Culture, Literacy und Governance, so als mein Dreieck. Also das sind quasi Parallelen, die ich da sehe. Und ich glaube, das ist eigentlich das grundlegende Thema, viele fangen immer technisch an, haben sich aber vorher noch mit den anderen Themen gar nicht beschäftigt. Also ich sag mal, als erstes muss eine Data Culture überhaupt in diesem Unternehmen herrschen, weil die Leute sonst sagen, ja, die Daten, die nehmen ja die Arbeit weg, was weiß ich.
Ja, das stimmt.
Künstliche Intelligenz. Da muss man die Leute erstmal abholen, dass es auch einen Mehrwert für sie bietet. Und ja, die schönen Dashboards sind dann immer eine nette Sache. Wobei ich immer sage, das Reporten um das Reportenswesen macht keinen Sinn, sondern man muss lernen, die richtigen Fragen zu stellen und die mit Reports zu beantworten oder mit Dashboards, wie auch immer. Das ist erstmal so der erste Schritt. Und das ist dann quasi ja das, was ich mit der Data Literacy mache. Ich bringe den Leuten bei, mit Daten zu arbeiten und am Ende habe ich natürlich noch die Governance, dass die Daten auch so sind, wie der Nutzer sie braucht. Also ich glaube, dieses Dreieck ist vor der Technik mega wichtig und muss auch immer weiter gepflegt werden und sich weiterentwickelt.
Nee, da bin ich komplett bei dir und hast das auch schön zusammengefasst. Jetzt müssen wir ein bisschen Ordnung reinbringen, weil du ja drei Rollen einnimmst. Kannst du noch mal kurz erklären, bei diesen drei Themen, die du begleitest, also du, vielleicht bleiben wir bei dem Projektmanagement und da mal zu erklären, was machst du da konkret oder was ist der Antrieb, genau das noch mal zu machen, dieser Projektmanagement Group und wer ist da alles dabei? Also wie ist da die Verteilung?
Genau, also die Projektmanagement Group ist relativ groß, ist ein relativ großer Verein zum Thema Projektmanagement. Ich bin darüber reingekommen. Tatsächlich ging es darum, wie kann man effektiv ein gewisses Projektmanagement-Methode übersetzen, das heißt Praxis-Framework. Wie können wir das möglichst schnell und effizient machen? Dort habe ich dann mit verschiedenen künstlichen Intelligenzalgorithmen unterstützt. Das Simpelste war natürlich erstmal DeepL, aber wie kriege ich denn auch Bilder übersetzt und sowas und wie kriege ich das wieder so hin, dass es darauf wieder passt in Form und Farbe. Das war so das. So bin ich eigentlich reingekommen und dann fand aber die Leute auch super nett und fand auch die Themen spannend und so, oder mein Thema war immer, ja, viele machen Projektmanagement, viele sind auch schon weiter, sage ich mal, aber was irgendwie immer wo es immer fehlt, ist wirklich das Thema Reporting in Dash oder mit diesen Tools. Die bieten nicht das, was ich mir so vorstelle. Ich möchte wirklich gerne nachher auch wissen, wie wirkt sich denn Projektmanagement wirklich auf die Geschäftsziele aus? Wie wirkt sich auf Portfolio aus? Wie auf eine Digitalstrategie? Und wie kann ich das messen? Und das fand ich ein super spannendes Thema. Und damit habe ich mich dann auch, oder beschäftige ich mich immer noch relativ intensiv. Und so bin ich tatsächlich zu dieser Rolle gekommen und bin dann dort Mitglied geworden. Und das ist auch mein Fokusthema, wie kann man Projektmanagement wirklich reporten und wie kann ich das auch in den Unternehmenszyklus oder in der Wertsteigerung des Unternehmens mit reinnehmen?
Was du gerade gesagt hast, ganz zum Schluss, ne? Also wirklich zu schauen, was hat das Unternehmen letztendlich von so einem Projekt, das mal messbar zu machen, macht ja nicht jeder. Also das ist, kann ich mir gut vorstellen, dass das auch vielleicht vielen nicht bewusst ist, dass das auch möglich ist. Ich finde es auch gerade bei den BI-Projekten, also bei den Business Intelligence-Projekten, ist es am Anfang auch immer schwierig, was habe ich denn da für ein Return of Investment rauszukriegen. Also die Diskussion hat man ja am Anfang, wenn gerade Unternehmen sich auf der Datenreise befinden und sagen, okay, und sich dann entscheiden, ich setze das ein, aber was habe ich konkret davon? Das ist ja manchmal nicht so ganz einfach am Anfang zu identifizieren. Ich bin am Anfang oder gebe immer den Hinweis, klar, im ersten Schritt werden wir ja manuelle Prozesse auflösen. Da steckt ja schon mal Arbeit hinter und die Zeiten, die zum Beispiel der Controller in manuellen Excel- oder Power BI-Berichten investiert, wenn der Strang schon wegautomatisiert wird, ist ja schon mal viel gewonnen, weil dann kann er sich wirklich die Zeit nehmen, um die sogenannten Daten-Insights zu generieren, also wirklich dem Unternehmen die Entscheidungsgrundlage dazu liefern. Wie ist deine Einschätzung, wenn ihr da Kunden drin habt oder Mitglieder, wie gehen die damit um? Also nutzen die dann schon eure Methoden oder seid ihr da, also vielleicht kannst du da nochmal einen kurzen Einblick dann auch geben.
Struktur- und Strategie-Hacks.
Genau, also aber vielleicht, ich finde das auch spannend und ich finde auch immer bei dieser Wertschöpfungsketten in Daten, ja, da kann man oft, gerade am Anfang, kein so viel Geld habe ich damit verdient, hintersetzen. Aber die Kunst ist doch mal die KPIs, die Kennzahlen, die Scorecards, alles, was ich habe, mal zu hinterfragen und auch zu gucken, was machen denn meine Mitarbeiter damit? Reporten die, weil ich das als Vorgesetzter will? Oder ziehen die Erkenntnisse draus? Und ich glaube, das ist erstmal der allerwichtigste Schritt, das zu machen. Und das ist eigentlich schon ein großer Wert, indem ich sage, ich befähige dich dazu, deine KPIs zu verstehen. Weil oft steht dann irgendwie sowieso Quote, ja, wie wird denn diese Quote berechnet? Weiß ich auch nicht. Ja, dann, was machst du denn damit? Ja, ich reporte sie halt. Gut. Also ich glaube, es fängt schon mit den richtigen Fragestellungen an und die dann auch vernünftig umzusetzen oder vielleicht auch mal Prozesse zu überdenken, sind die denn, wie wir sie bisher gemacht haben, sinnvoll? Ich glaube, da fängt es eigentlich schon an. Also man muss nicht immer direkt sagen, hier hast jetzt das tolle Dashboard, sondern oder hier ist dein Prozess automatisiert. Nein. Du kannst die richtigen Fragen stellen und die Fragen bringen das Unternehmen weiter oder auch vielleicht dich als Mensch, aber hauptsächlich sage ich jetzt mal aus Unternehmenssicht und das ist, glaube ich, das, was es spannend macht.
Nee, definitiv. Also das fließt ja so ein bisschen rein in Datenkultur und Kompetenz und ich erlebe das immer wieder auch gerade in größeren Unternehmen. Also nehmen wir an, du hast dann Vertriebscontrolling, also jetzt aus dem Versicherungsbereich, weil wir da damit sehr, sehr stark unterwegs waren. Hast die Mathematik da drin, das Finanzcontrolling, dann aber auch nochmal das Marketing und alle Parteien, die ich jetzt gerade genannt habe, haben zum Beispiel ein komplett unterschiedliches Produktverständnis über die Versicherung und das sind ja Tarife, die da von den IT-Lern gebaut werden als digitales Produkt. Und das war auch schon schwierig, das erstmal zusammenzuführen. Auch die Kennzahlen, die dahinter ist, eine Versicherungssumme, ist nicht für jeden gleich eine Versicherungssumme gewesen. Aber das ist die Basis, um halt übergreifend auch auszuwerten. Wenn ich halt auch eine unterschiedliche Niederlassung habe, die haben ja auch nochmal ein anderes Verständnis dieser Kennzahlen. Und das macht es sehr, sehr spannend, muss ich sagen.
Ja, also ich kann das auf jeden Fall total nachvollziehen. Ich sehe das auch, dass diese Definition von Kennzahlen, sei es, ich sag mal, oft reporte ich auch was total unnütz ist. Ich kenne das ganz viel aus Webanalyse. Ja, ich habe 1 Million Besucher auf der Webseite gehabt. Ja, gut, kann ich dir auch bei Fiverr für $5 kaufen. Dann hast du da 1 Million Bots drauf. Bringt dir aber nichts. Ne? Das sind dann auch immer die Fragen. Wie stelle ich meine Fragen? Und was ziehe ich wirklich aus dieser Kennzahl? Und sind diese Kennzahlen sinnvoll? Das ist wirklich, ja, glaube ich, immer eine große Herausforderung.
Manchmal muss man auch ein bisschen Hilfestellung. Also nehmen wir das Beispiel mit der Webseite. Viele wissen ja gar nicht, was sollen sie denn dort messen oder was ist wichtig. Also eine Conversion Rate, also wer entwickelt sich zum Lead, also die komplette Customer Journey dort abzubilden, dann Meilensteine zu setzen und auch Kennzahlen zu definieren. Das kann man natürlich vielleicht als Laie Markt dann nicht. Also die Geschäftsleitung kann man das vielleicht nicht erwarten, aber jemand, der natürlich aus dem Marketingbereich kommt, der muss schon in der Lage sein, was will er denn tatsächlich messen? Und das sind ja genau diese Fragestellungen, da fängt es ja schon an, Datenkompetenz aufzubauen. Und das ist nicht mitgetan, diesen sogenannten Datensauger auch einfach aufzunehmen und wir saugen mal und mal gucken, was passiert. Ne? Sondern das ist ja ein Zusammenspiel von vielen kleinen Zahnrädchen, die man dann hat, um dann wirklich auch den Mehrwert aus diesen Daten dann auch zu ziehen. Jetzt habe ich noch mal eine Frage. Jetzt habe ich das so verstanden mit eurer Projektmanagement Group. Jetzt bist du aber selber Anwender beziehungsweise auch BI oder Data-Experte bei euch im Verlaghaus. Was ist aber deine konkrete Rolle, wenn du da so ein bisschen mal erzählen kannst? Und wo wollt ihr zum Beispiel dorthin? Du hast ja ganz am Anfang auch schon gesagt, du hast nur das Stichwort ChatGPT genannt. Was ist euer Antrieb dort? Also was wollt ihr zukünftig auch nochmal abbilden? Also Learning Analytics ist ja auch nochmal ein ganz neues Feld. Also vielleicht kannst du da ein paar Einblicke geben, ohne jetzt Geheimnisse zu verraten. Das wollen wir natürlich jetzt nicht. Aber das ist natürlich auch nochmal spannend, über den Tellerrand auch nochmal zu schauen.
Also gerade in der Bildungsbranche, wir merken es jetzt seit kurzem, seit Chat bitte geben, merken wir wirklich, dass es einen großen Wandel gibt. Eine Fragestellung, wie kann ich es verhindern, dass meine Studenten Texte per Robot schreiben. Auch da gibt es Lösungsansätze, klar. Aber es gibt auch viele Fragen, unterschiedliche Fragen, die wir zu beantworten versuchen. Also wir sind quasi im Bildungsbereich tätig, also bei uns im Unternehmen. Und es gibt von ganz simplen Themen, wie was wir eben hatten, die Journey, wie sieht es aus, wie kommt der Nutzer, was macht er, welche Werbekanäle funktionieren, aber auch hinzu, und das ist das Thema Learning Analytics oder Lernfortschrittsdiagnostik, wie man es auch immer nennen möchte, was lernt er eigentlich, wie lernt er, welche Lerntypen gibt es, wie muss ich die Leute auch begleiten, ne? Oder wie kann ich Abbrüche verhindern und so weiter, wie weit liest der eigentlich im Buch? Ist der schon bereit, um eine Prüfung zu machen? Oder haben wir nicht den Eindruck? Also man muss ja quasi das Thema wie Gamification ist natürlich bei uns auch wichtig. Also wir gucken natürlich, wie motivieren wir die Leute? Und hinten natürlich, sagen wir mal, das Alumni-Netzwerk oder sonst was. Wie kauft der Kunde auch wieder? Also das ist wirklich sehr, sehr breit gefächert. Mein Aufgabenbereich aktuell ist wirklich dazu, die verschiedenen Datenquellen zu identifizieren, dort die wichtigen KPIs rauszusuchen und sie mit den Stakeholdern zu besprechen und zu sagen, ist es das, was ihr braucht? Ist es auch dein Verständnis? Und das so aufzubereiten, dass natürlich auch nachher die Leute dahinter, die sich reingucken, die sagen, ich interessiere mich jetzt fürs Lehrheft 7, 8 und möchte irgendwas wissen, wie, wann wurde es das letzte Mal aktualisiert und wie können wir die Daten vernünftig zur Verfügung stellen und was ist denn für dich überhaupt eine Aktualisierung eines Lernheftes? Das sind so Fragen. Davon, die sammle ich, die bewerte ich, dazu mache ich die User Stories und gehe dann auf die IT zu und wir versuchen das dann umzusetzen. Das ist quasi so das, was ich hauptsächlich mache.
Ja, also wirklich sehr spannend, weil ihr einen Schritt weiter geht, weil bei euch endet ja nicht die Customer Journey, der Kunde kauft das Produkt und danach ist Feierabend, sondern da fängt der Spaß ja, glaube ich, bei euch an, weil ihr könnt auf der Basis natürlich mit diesen Informationen oder Daten, die ihr dann rauskommt, rauskriegen, was können wir verbessern oder was können wir für neue Angebote auch generieren. Und das ist, glaube ich, auch eine große Herausforderung, ne? Weil da genau reinzugucken und das zu erkennen und Muster abzuleiten, kann ich mir vorstellen, ist auch nicht so einfach, oder?
Es ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Es gibt schon viele Forschungen in dem Bereich. Also es gibt zum Beispiel das Cluster Lebenslanges Lernen, die sehr viel auch veröffentlichen. Es gibt da verschiedene Forschungsbereiche, Amerika auch mit ihren Universitäten auch sehr weit vorn dabei. Es gibt, glaube ich, auch einmal im Jahr gibt es so ein 3-Monats-Schulung Learning Analytics, die ich auch gemacht habe. Das ist ein super spannendes Thema. Aber im Endeffekt sind schon so die Basissachen, das ist alles so schöner Oberbau, aber unten schon die Basissachen, wie verhält er sich, welche Touchpoints hat er, wann passiert was, das hilft schon super, um auch den Nutzer kennenzulernen und auf ihn zuzugehen. Wenn ich sehe, er hat lange nicht gelernt, dann muss ich dann vielleicht auf ihn zugehen, muss ich sagen, hey, warum, was gibt's denn gerade, vielleicht irgendwie Probleme bei dir, brauchst du vielleicht Unterstützung oder weiß ich nicht, ist gerade Mutter geworden, willst du vielleicht pausieren und wir kommen danach auf dich zu, dann brauchst du jetzt auch keine, was weiß ich, keine neuen Sachen, brauchen wir dir erstmal nicht zuschicken, weil ich das dann eh überfordere. Also da kann man dann ganz individuell auf die Leute zugehen und ich glaube, gerade so ein Kundenservice ist das eine super wichtige Sache für uns. Aber auch wenn wir später mal, da würde ich sagen, sind wir noch nicht so weit, aber wenn wir wirklich mal richtig komplett automatisieren wollen und sagen würden, hier, weiß ich nicht, du hast schon so und so lange nicht mehr gelernt, brauchst du hier Unterstützung, willst du ein Seminar, guck doch mal hier in der Nutzergruppe, bei dem Teil, da gibt es die Fragen, also all das kann man super zusammentragen. Ja, ich glaube, das ist eine super spannende Aufgabe.
Definitiv und auch sicherlich herausfordernd. Okay, wir haben ja gleich eh nochmal vor, dass wir so ein bisschen gleich in die Themen von Data Warehousing BI reingehen. Jetzt kommen wir zu der dritten Rolle und das finde ich auch nochmal klasse. Du hast bei LinkedIn einen Newsletter oder eine Newslettergruppe ins Leben gerufen, Data Analytics, mit über 15.000 Follower. Was war der Antrieb und wie hast du es geschafft, dieses Thema, was ja doch etwas trocken ist, so einer breiten Masse zuzuweisen? Das ist ja, also erstmal, ich finde das wirklich super, weil wir sind auch sehr bedacht über Blogbeiträge, unserem Podcast. Wir wollen ja da wirklich auch sensibilisieren, Transparenz schaffen. Was war dein Antrieb, das überhaupt zu machen?
Mein Antrieb, der bestand eigentlich immer schon relativ lange. Also war sehr, sehr intrinsisch, indem ich gesessen habe und gesagt, ich muss Studien lesen, um mich weiterzubilden. Ich kann es mir am besten merken, wenn ich mir Zusammenfassungen schreibe. So hat es quasi angefangen und habe dann gesagt, ich teile mein Wissen. Und dann kamen natürlich auch Leute darauf zu und haben gesagt, kannst du mal hier die Frage beantworten? Oder es gibt oft auch das Problem, wo ich mich auch öfters mit beschäftige, ist, wie versteht denn das Management? Was ist die Wertschöpfungskette? Also wie auch das quasi, wenn man es den Stakeholder mal in die Hand geben kann und sagt, ja, das ist, liest ihr das doch mal durch. Das ist so die initiale Idee gewesen. Und erstaunlicherweise hat es dann, die ersten 2 Monate war es natürlich ein bisschen trocken. Und dann hat man gesehen, es kommen immer mehr Leute. Dann hat es halt richtig Spaß gemacht. Und jetzt hat man so ein ordentliches Wachstum, sagen wir mal, wenn man immer ein paar Likes und dann fühlt man sich ja auch geehrt und wenn dann die Followerzahlen folgen, freut man sich. Ja, also das, so ist es eigentlich angefangen und es macht einfach Spaß auch, das mitzuteilen. Und ich glaube auch, dass es für den Standort Deutschland relativ wichtig ist, wenn ich mir andere Länder angucke, sind die ja bei Digitalisierung gerade in solchen Bereichen schon weiter. Die Amerikaner natürlich ganz weit mit vorne mit dabei, aber auch andere Länder. Und hier haben wir Nachholbedarf. Und wenn die Wirtschaft und wenn wir den Wohlstand behalten wollen, müssen wir da mitmachen. Wir müssen da besser werden. Wir müssen unsere Daten auswerten. Und wir haben, sei es im Bereich Ingenieurwesen, wir haben ja viele führende Mittelständler, die wahrscheinlich da so viel Wissen und neue Informationen und auch Change verstehen können, wenn sie zum Beispiel externe Daten sich holen, sei es vom Statistischen Bundesamt, sei es aus irgendwelchen Bereichen, wo sie Mitglied sind, in welchen Vereinen oder Lobbys und so weiter. Wenn man die zusammenträgt, kann ich auch neue Produkte entwickeln, ich kann viel effektiver arbeiten und ich glaube, das braucht die deutsche Wirtschaft. Also ja, also wir haben es ja gemerkt, Corona, die Handelslieferketten sind gestört. Wie kann ich denn diese Lieferketten so optimieren und welche Lagerhaltungskosten und so weiter? Das ist ein super spannendes Thema und viele stellen um. Und man sieht ja auch, dass die Unternehmen, die vorher schon das vernünftig analysiert haben und nicht gesagt haben, wir bestellen nach, wenn wir sehen, wie viel wir verbraucht haben, sondern die vorher schon Predictive Analytics gemacht haben, die sind eigentlich in der Krise gewachsen, kann man quasi sagen, wobei die anderen Unternehmen irgendwo ein bisschen abgefallen sind. Und ich glaube, da auf solche, auch auf Krisen vorzubereiten oder eben auf Innovation ist das ein Thema, was man einfach, ja, was man behandeln muss, wo man dabei sein muss. Nee. Oder wie vor kurzem vor Karneval, das ist prima, ne? Prima Colonia oder so. Genau, also im Endeffekt, so muss man das sehen.
Nee, ich finde das auch gut, weil es gibt natürlich die Klassiker wie eine TDWI, auch BARC, das Meinungsforschungsinstitut vom Dr. Wanger aus Würzburg, alles top. Aber ich glaube, es macht wirklich viel aus, wenn noch weitere sich diesen Themen nähern und das halt auch breit machen, also wirklich breit und sensibilisieren. Also ich finde es auch schön, dass jetzt auch die Podcast-Szene sich weiterentwickelt. Also wir sind ja auch erst seit einem Jahr, fast im März sind wir fast ein Jahr dabei, aber es kommen ja trotzdem immer mehr dazu. Und das macht es ja aus, dass man wirklich dann zum einen über den Tellerrand schauen kann bei diesem Thema. Weil es gibt immer dann welche, die sich zum Teil dann spezialisiert haben, beispielsweise eher auf den Analytics-Bereich, dann eher das Thema Datenstrategie. Und dann kann das natürlich auch nochmal helfen. Braucht ihr denn, also dann ist das jetzt mal so ein kleiner Aufruf auch an unsere Hörer, bräuchtet ihr denn jetzt noch weitere Beiträge oder können da andere noch mitmachen? Also hast du einen Wunsch? Weil dann können wir das hier erstens veröffentlichen. Ich würde gerne in den Shownotes natürlich auf euch dann nochmal verweisen. Also Bühne frei oder Feuer frei.
Ja, also ich freue mich natürlich immer über Verlinkungen und aufmerksam machen, weil ich das Thema wichtig finde und freue mich auch super, wenn Leute auf mich zukommen und mal Themenwünsche bringen. Also das habe ich hin und wieder mal, freut mich immer mega, weil man ist ja auch irgendwie ein bisschen festgefahren manchmal, ne? Weil man ist in seinem Trott. Ach, ich arbeite gerade am, weiß ich nicht, am Thema Data Governance mal wieder. Jetzt mache ich mal einen neuen Artikel zu Data Governance, aber vielleicht muss man auch mal rausgeholt werden und mal mit einer Frage. Ich war jetzt letztens auf der BI Summit, zum Beispiel, da habe ich danach auch noch Gespräche geführt und habe auch wieder sehr interessanten Input. Was interessiert denn die Leute? Sowas wie, kann ich zum Beispiel, was ist mir mit diesem Dataverse? Ist es damit besser als mit SharePoint und so weiter? Also super, super interessante Fragen. Und ja, da bin ich immer total dankbar, wenn Leute auf mich zukommen und mir Fragen stellen. Also da freue ich mich und ja, gerne dann unten in der Shownote dann mein LinkedIn-Profil besuchen, gerne auch vernetzen oder meine Newsletter. Würde ich mich freuen.
Das machen wir, Mirko. Also da bitte der Aufruf und wer Lust hat, einfach, ja, Kontaktdaten sind dann auf jeden Fall vorhanden und dann hoffen wir, dass da der ein oder andere Beitrag oder neu reinkommt. Jetzt würde ich gerne mal ein bisschen überleiten. Wir hatten ja auch gesagt, wir würden so eine kleine Diskussion auch starten aus den Themen Datenstrategie, Business Intelligence, Analytics. Bevor aber jetzt diese einzelnen Fragestellungen kommen, hast du aus deiner Erfahrung oder weil du ja auch ein großes Netzwerk hast, dass du vielleicht sagen kannst, was ist so der aktuelle Trend oder was ist die größte Herausforderung bei den Unternehmen zurzeit? Kannst du das sagen? Du lachst schon.
Ich glaube, es kommt natürlich auf die Sichtweise an. Ich glaube, aktuell ist die größte Aufgabe, den Leuten zu erzählen, dass ChatGPT erstmal nichts Neues ist und es auch noch andere Themen gibt, die man aufbereiten muss. Es ist toll, wenn eine Maschine, die, weiß ich nicht, aus 3 Jahre alten Wissen, was vor 3 Jahren generiert worden ist und noch älter ist, Texte generieren kann, aber wenn ich diese Technologie wirklich sinnvoll mich benutzen muss, dann brauche ich keine 3 Jahre alten Daten, sondern brauche ich aktuelle Daten und die müssen stimmen und sie müssen auch sinnvoll interpretiert werden können von einer Maschine. Also ich würde sagen, was ich sehe, ist, dass bei vielen das Thema Data Governance, aber auch das Thema Datenqualität an sich schwer gehandhabt wird und wie sagt man, leider auch irgendwie ne, Data Steward, da denken alle an, ja, das ist ja wie die Saftschubse im Flugzeug oder so. Das hat so ein bisschen negativen Aspekt und eigentlich ist das eine mega spannende Aufgabe und ich würde sagen, man muss Data Stewardship, das muss wirklich gefördert werden in Unternehmen, nennen wir sie Powernutzer oder wie auch immer, die wirklich die KPIs in ihrer Abteilung und in ihrem Bereich verstehen und ich glaube auch, das sind nachher Leute, die werden auf dem Markt richtig wertvoll sein. Die werden gebraucht, da geht's hin. Es braucht weniger Visionäre, es braucht mehr Umsetzer und es braucht dazwischen die Leute, die es dann wirklich auch verstehen.
Ja, es ist trotzdem ein breites Themenfeld, weil du hast einmal unterschiedliche Rollen im Unternehmen. Du hast die Fachbereiche, du hast dann die IT natürlich dann nochmal aufgeteilt nach BI-Experte, Data Engineer, da kann ich nur sagen, gibt es meiner Meinung nach auch einen Trend. Also man geht wieder zurück und entwickelt manuell die Datenbewirtschaftungsprozesse. Finde ich, also gerade in größeren Unternehmen, die haben ja die Expertisen, haben auch die Mannstärke. Ich finde es trotzdem irgendwie verrückt, dass man da diesen Aufwand betreibt, wieder dieses manuelle Coding vorzunehmen, verstehe ich nicht so ganz, weil da könnte ich ja mit Automatisierung deutlich Geschwindigkeit reinholen. Weil das ist nämlich genau der Punkt, wenn ich natürlich lange brauche, um den Endanwender, also den Fachbereichen, die Daten zu bereitzustellen, dann ist die Erwartungshaltung meistens nicht erfüllt. Also einfach Thema Schnelligkeit, das Umfeld, du hast ja eben auch gesagt, wir müssen ja viel, viel schneller reagieren können. Und wir brauchen auch aktuelle Daten. Also das Thema ChatGPT als Beispiel hilft uns ja nichts, wenn wir keine aktuellen Daten reinbekommen. Also das ist meiner Meinung nach ein großes Thema immer noch. Und das Kernproblem ist ja auch zum Teil, Fachbereichen IT ist manchmal schwierig. Wie ist dein Eindruck?
Ja, das ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema. Und ich glaube, was auch nochmal ein Thema ist, ist, dass es fehlende Standards gibt. Also ich nehme eine Datenanbindung und ich kann sie mit 50 verschiedenen Wegen machen und jeder hat seinen eigenen Weg. Ich glaube, dass man, wenn man Standards festlegt oder Standardprozesse einführt, das ist super wichtig, weil dann kriege ich auch Geschwindigkeit. Wenn ich aber A, kriege ich dann Geschwindigkeit und B, wenn ich einen Standardprozess habe, kann ich eben anderen das machen lassen und habe nicht die Gefahr, dass es nicht mehr zu dem, was ich schon habe, nicht mehr passt. Das habe ich mich oft gesehen, dass das dann, weiß nicht, da wird dann irgendwas entwickelt, die Daten sind da, hurra, das Problem ist gelöst, aber wie kombinieren wir das denn mit unseren anderen Daten? Ja, geht nicht, weil ganz anderer Prozess, ganz andere Sachen dahinter und das, glaube ich, ist, wenn man diese Entwicklung von Standards, die würde ich wirklich fokussieren. Ich denke, das ist wirklich ein spannendes und wichtiges Thema.
Muss es ja auch, weil gut gesagt, weil wenn du einen Anwendungsfall hast und du hast den abgebildet, dann reicht es halt nicht aus. Du willst andere Datenbereiche auch mal reinnehmen oder beziehungsweise deinen Kern, also deine zentrale Datenbasis halt auch nutzen. Und da verliert man manchmal den Fokus, finde ich zumindest. Also man muss aber auch vielleicht in dem Bereich denken und sagen, ich muss jetzt nicht alles auf einmal abbilden. Also ich bin so ein kompletter Verfechter von diesem Data Lake, also Datensee, und wir machen später was damit. Weil dann wird es halt schwierig, diese ganzen Daten irgendwie auch fachlich oder aus der Fachlichkeit her zusammenzuführen. Aber der andere Weg, mit kleinen Anwendungsfällen zu starten, ist halt wirklich relevant. Aber das Datenmodell oder die Architektur muss aber so flexibel sein, wie du es gerade gesagt hast, neue Sachen hinzukommen. Also entweder neue Stammdaten oder neue Kennzahlen. Aber ich muss auch ganz andere Datenbereiche mit reinnehmen. Das wird ja für die Unternehmen immer aufwendiger. Also nehmen wir nur mal das Thema Nachhaltigkeit, ESG, das wird ja zukünftig alle Unternehmen betreffen, ob groß oder klein. Wie sollen die das denn schaffen, wenn da keine Standards geschaffen werden? Ne? Also das ist halt wirklich eine Schwierigkeit, die definitiv da ist. Und das zu beurteilen, dafür brauchst du halt auch wieder Experten, die dann was mitgeben. Ne?
Genau, also ich denke, ESG ist ein super spannendes Thema. Ich glaube auch, dass die Unternehmen noch gar nicht so bereit sind. Es gibt natürlich schon verschiedene Quellen, wo ich schon mal Daten ziehen kann, um mich zu vergleichen. Und es gibt auch Anbieter, die dann Planetary oder wie auch immer die heißen, ich habe jetzt genau nicht im Kopf, aber die machen auch schon mal einen Großteil der Erfassung. Aber wie mache ich daran nachher den Report draus und was muss ich eigentlich reporten? Noch ist es ja relativ so, ich reporte mal die, suche mir 5 Kennzahlen daraus aus und von den Zielen, wie viel waren es? Ich glaube 16 oder so. Und dann mache ich da erstmal meinen Report. Aber da fehlt auch meiner Meinung nach noch wirklich die Vorgaben, wie die Unternehmen das umsetzen müssen. Das ist wieder so ein bisschen früh geschossen. Ich finde es gut. Ich finde auch diese Auseinandersetzung, dass Unternehmen sich mit dem Thema Nachhaltigkeit Ziele beschäftigen müssen, Gleichberechtigung und das auch nachweisen müssen. Allerdings finde ich, es fehlt an Rahmen, also an Rahmenbedingungen, die den Unternehmen mitgenommen werden. So ist es relativ unfair. Wenn ich jetzt schon berichten muss, dann ja, kann ich es noch machen, wie ich will. Aber es ist wirklich nicht, es bringt nichts, weil es nicht keine Vergleichbarkeit herstellt, wenn jeder reportet, wie er will.
Das stimmt. Muss man aber noch entschuldigen, es ist tatsächlich noch im Aufbau. Wir haben im Netzwerk jemanden, den Thomas Balkamp, der sogar in so einem Konsortium drin ist. Und da gibt es bald auch von der Politik so ein Empfehlungsschreiben, wo das auch drin beschrieben ist. Ich habe schon ein paar Details gehört. Und eine Empfehlung, ich möchte hier nicht vorweggreifen, aber die Unternehmen sollen zumindest schauen, dass sie das in ihrem bestehenden Berichtswesen oder in der bestehenden Architektur schon mal abbilden können. Also wird nicht empfohlen, was Neues einzuführen. Aber ich gebe dir recht, was noch fehlt, sind die Standards für die Vergleichbarkeit. Also es gibt ja welche, aber jedes Unternehmen, also die das schon machen, sind vielleicht nicht gleich unterwegs. Und die kleinen Mittelständler schon noch gar nicht. Und da muss natürlich nochmal Aufklärung vorgenommen werden. Und da ist es halt wichtig, dass Unternehmen einfach wissen müssen, ich brauche eine Plattform, die in der Lage ist, mir die Daten bereitzustellen. Wie dann später das Berichtswesen oder die Voraussetzungen sind, ist erstmal zweitrangig, aber du brauchst eine Datenbasis. Und dann kannst du immer noch sagen, welche Quellen nachher relevant sind, weil du die ja sukzessive andocken kannst. Also das mal vielleicht so im Hinterkopf lassen, ne?
Also ich kenne es so ein bisschen, ich kenne auch diese Problematik der unterschiedlichen Quellen. Also bei uns ist natürlich das Thema Drucken mit Druckmaschinen für Lehrhafte natürlich ein Thema. Und da ist natürlich, was für ein Blatt Papier wird denn da gerade verwendet? Ist das dickes, ist es ein dünnes, hat alles eine andere unterschiedliche, welche Tinte? Ist es eine Schwarz-Weiß-Tinte, ist es eine, Fotodruck-Tinte oder kann ich hier eine andere Tinte verwenden? All das sind so kleine Faktoren, die man auch IoT-mäßig dann auslesen muss aus den Sensordaten und dann verwerten. Und das wird, glaube ich, eine große Herausforderung für viele. Also gerade im Industriebereich, die Maschinen nutzen, die werden sich auf jeden Fall, wenn sie müssen modernisieren wahrscheinlich, viele auch, das wird nochmal ein Invest werden und dann sollte man es auch direkt richtig machen. Also wer jetzt investiert, muss auf über Maschinen mit Sensorik und IoT-Daten, sonst glaube ich, ist es schon grob fahrlässig.
Ja, definitiv. Wir sind ja so auch in dem Themenbereich, weil wir produzierende Unternehmen im Kundenbereich haben. Und da ist die große Herausforderung, das muss man klipp und klar sagen, die haben ja nicht nur eine Anlage von einem Hersteller, sondern hier mehrere. Und die meisten haben dann auch unterschiedliche Ansätze. Wenn du Glück hast, kriegst du dann wirklich tatsächlich aus so einer Steuerungseinheit, so eine Siemens SPS, dann halt deine Daten. Aber andere haben es dann wiederum nicht. Und diese Überführung in eine, das wird das, was du angesprochen hast, das ist für viele echt eine große Herausforderung. Und das ist genau der Punkt, dass Unternehmen wirklich die Herausforderung haben, die sogenannten Datensilos, das können kaufmännische Silos sein, das können aber auch aus der Produktion, wie wir es genannt haben, IoT-Daten sein, das können aber auch Energiemanagement-Daten sein, die ja auch noch drin sind. Oder wir hatten das Thema Marketing. Unternehmen investieren ja immer mehr in bezahlter Werbung, nutzen die Kanäle von Google und Co., die einfach reinzunehmen und natürlich auch nochmal die eigene Webseite zu analysieren. Und das, was ihr nochmal macht, ganz zum Schluss auch nochmal zu schauen, über das Produkt heraus, also was kann ich dort noch analysieren? Das ist schon eine extreme Herausforderung, die man da sieht. Und da, finde ich, gibt es zwei Entwicklungen. Momentan konzentrieren sich alle so ein bisschen auf das Berichtswesen, auf das Dashboarding wieder mit bestimmten oder mit den namhaften Herstellern. Aber das, was wir die ganze Zeit so auch besprochen haben, das wird so ein bisschen vernachlässigt. Weil das andere kriegst du ja schnell gelöst, schnell geheilt. Aber wenn du wirklich ein langfristiges Ziel verfolgst, und das müssen die Unternehmen, kommst du mit dieser schnellen Lösung irgendwann auch nicht mehr aus. Dann ist das Gap so weit auseinander, die Fachbereiche haben dann ihre Auswertungen beispielsweise im Power BI und kommen aber an gewissen Stellen nicht weiter. Und die IT hat dann den undankbaren Job und muss das wieder einfangen, was kaum möglich ist. Also finde ich schwierig.
Ja, ich glaube, was man einfach sagen muss, dass das ganze ESG-Thema ist ja auch ein Teil der Wertschöpfungskette. Also wir sehen ja einen Wandel auch, wie Unternehmer, sei es Homeoffice, wie sich die Leute verhalten, wollen gleiche Bezahlung, wollen vielleicht auch andere Sachen. All da spielt ESG super gut rein. Also ich glaube, wenn man es richtig macht, ist das ein super, super Wettbewerbsvorteil auch für Unternehmen. Also es ist immer alle sagen, wir müssen jetzt diese Reports machen und ist alles doof. Ich glaube, das hat eine super Chance. Also es wirkt ja auch ganz anders auf die Unternehmen. Wenn ich mir einen guten Nachhaltigkeitsbericht durchlese und dann sieht, okay, wir haben es versucht, wir haben so und so viel, weiß ich nicht, Plastik vermieden, wir haben das geschafft, wir konnten die Bezahlung angleichen, wir haben festgestellt, dass das flexible Modelle von Arbeitszeit sehr gut funktionieren. Gut, der Staat muss da mitspielen, aber ich glaube, das ist auch ein mega Impact, was die Leute angeht und das Wohlfühlen im Unternehmen. Und auch natürlich um das Werben von Fachkräften. Ich glaube, das ist ein Vorteil. Das sagen ja auch viele immer, dieses ganze DSVGO, die Datenschutzgrundverordnung, das ist ja eigentlich ein Nachteil. Ich sage, nee, das kann, wenn man es umsetzt und seine Werte rauszieht und es versteht, ist das auch ein Riesenvorteil. Vielleicht möchte ich nicht, nur weil ich einmal ein Katzenbuch mir angeguckt habe auf Amazon, jetzt 200 E-Mails mit Katzenbüchern kriegen, nur weil ich mich verklickt habe, will ich vielleicht gar nicht, vielleicht ist es gut, dass das deutsche Unternehmen oder europäische Unternehmen dort gewisse Sicherheit den Leuten auch gibt. Das ist ja gerade, wenn wir uns KI angucken, ist das ja auch ein Thema, wenn meine Daten frei da sind von Künstlern, denen dann irgendwie die Sachen da geraubt werden. Ne? Ich will jetzt ja schlecht machen, KI finde ich ein super spannendes Thema. Aber ich glaube, das kann ein Wettbewerbsvorteil sein, indem ich nicht alles auf den Preis gebe und es meinetwegen aus Versehen per Klick dann in der Cloud landet und ich dann meine ganzen Unternehmensgeheimnisse habe. Vielleicht so schlimm ist es natürlich nicht. Aber ich glaube, es ist sinnvoll und ich glaube, das ist auch ein Thema, mit dem man sich mehr beschäftigen muss. Zum Beispiel, ich finde relativ, was ich letztens erlebt habe, das war ein Thema, was ich total spannend fand. Da war ein großer Datenbankentwickler, also für ein mittelständisches Unternehmen, haben entwickelt, die sind insolvent gegangen. Was ist denn jetzt mit den Daten? Ne? Wer hat denn jetzt das Recht da dran? Und das war ein mega interessanter Streit. Gibt es immer noch das Streit? Müssen sie es einem verkaufen? Können sie anders verwerten und so weiter? Und da gibt es ganz viele spannende Aspekte. Also ich glaube, das ist klar. Super, super spannendes Thema. Aber ich bin kein Jurist, deswegen halte ich mich da ein bisschen raus. Ich finde es einfach nur spannend, mir das anzuschauen.
Ja, also man kann ja schon zusammenfassen, also wir haben ja wirklich heute mal eine Oberfläche gekratzt, aber man sieht ja, wie breit das Thema Daten, Analytics, Datenintegration, also wir haben ja viele Sachen auch genannt. Und was würdest du den Unternehmen empfehlen, die jetzt sagen, okay, wir haben verstanden, wir müssen was tun, wir müssen diesen Weg gehen, wir müssen die Datenreise beginnen und müssen auch eine sogenannte Datenstrategie fest in die Unternehmensstrategie mit etablieren. Hättest du da so zwei, drei Tipps, die du vielleicht mitgeben könntest, wie man loslegen könnte? Klar, euren Newsletter, definitiv. Das ist ja auch wichtig. Also, sagen wir auch immer, geht in Fokusgruppen rein, auch gerne mit anderen Unternehmen, die schon weiter sind, um da mal Impulse mitzunehmen. Aber hast du da noch mal ein paar Ideen?
Vom Datenchaos zum Datenschatz. Der Weg.
Also ich glaube immer, es gibt ja dieses tolle Eisbergmodell, ne? Führungskräfte sehen 5% und die Belegschaft 95%. Also man muss auf jeden Fall die Belegschaft mitnehmen bei dem Thema, bei der Datenreise, weil die haben wirklich das Expertenfachwissen ganz tief und das ist auch super interessant. Klar, ich kann irgendwie was ausgeben, aber die muss man erstmal mitnehmen und das ist ja so ein bisschen das Data Culture, Data Literacy Thema. Also ich glaube, das ist ein mega wichtiges Thema. Und ich glaube, man muss sich auch mal die Zeit nehmen, mal durchatmen und bevor man sagt, wir binde das mal an oder mach mal hier, sondern wirklich eine klare Strategie entwickeln und auch die Ziele definieren und dann auch mit der IT sagen, wie können wir das machen, wie setzen wir das um, die auch mit ins Boot zu holen und sie nicht nur als Ruderer, ne, sondern auch als Steuermänner, sage ich mal, müssen sie mit ins Boot, weil, sind wir ehrlich, wo fehlt es in Deutschland? Es fehlt an den IT-Kräften, da fehlt es ganz deutlich. Und die können sich das aussuchen und wenn denen das zu blöd wird, dann gehen sie zum nächsten Unternehmen, dann geht es zur Unternehmensberatung, dann kaufe ich die wieder ein und zahle dann das Doppelte. Also ja, die IT muss abgeholt werden, sie muss wertschätzt werden und sie muss natürlich, ja, sie muss sich da einbringen, weil sie muss nachher umsetzen und kann meistens auch sehr, sehr gute, ja, das ist eine sehr gute Stelle, um wirklich das zu bündeln. Also ich glaube, die Expertise muss man wirklich wertschätzen, auch die Mitarbeiter überall, aber explizit die IT, die muss mit im Boot sein, die muss immer mit im Boot sein und nicht nur erst als Umsetzer, sondern auch bei der Entwicklung.
Das hast du gut auf den Punkt gebracht, weil das passiert sehr häufig, wenn dann Softwareanbietern jetzt aus dem Analytics-Bereich kommen und dann den Fachbereich kostenlos oder für kleines Geld erste Lizenzen in die Hand drücken. Die freuen sich riesig und fangen dann an und die IT, das ist uns tatsächlich selber mal passiert, da war ich selber noch im Anwendungsunternehmen und dann wurde da schon was vorbereitet, also ein Dashboard, eine Stornoquote dahinter und wir als BI-Team hatten gar keine Chance mehr zu reagieren. Und wurden dann eher angekreidet vom Vorstand und sagen, warum habt ihr das denn nicht auf den Weg gebracht? Ne? Und das ist es halt, ne? Die sogenannte Wertschätzung, beide Parteien an den Tisch zu kriegen. Und wichtig ist, glaube ich, dass oben die Datenkultur oder beziehungsweise der Stakeholder, die Entscheider, die Geschäftsführer, das auch selber leben und versuchen, da ein Team zu bauen. Also ich bin auch ein Freund davon, dass man Fachbereich und IT, also die da wirklich damit zu tun haben, auch zusammenführt. Weil das ist der Erfolgsfaktor, wenn da Kämpfe stattfinden, hast du schon verloren, dann ist ein Projekt auch schon verloren und ganz wichtig ist halt die menschliche Komponente und da darf man auch, es spielt ja auch manchmal das Politische auch eine Rolle, also meine Daten und bloß nicht da zu sehr in dem Bereich, ne? möchte vielleicht der Fachbereich auch nicht, dass man da zu tief reinguckt, aber darum geht's ja letztendlich gar nicht, wir müssen, wie du es ganz am Anfang gesagt hast, wir müssen Transparenz schaffen, um halt auch zukünftig wettbewerbsfähig zu sein. Also wir haben ja die Aufgabe, zukünftig uns auch zu positionieren. Und wenn das Thema Fachkräfte, das stellen wir ja auch fest, die ITler sind ja rar gesät. Und dann müssen wir halt auch nochmal eine weitere Komponente mit einspielen lassen, Standards, Automatisierung. Weil geben wir doch auch anderen Mitarbeitern die Chance, die da Lust auf das Thema haben, aber vielleicht nicht die Expertise. Also das sind auch so ein... auch nochmal ein Thema, was man mit reinnehmen könnte, um zu schauen, wie kriegt man das Ganze auch ein bisschen schneller dann auf den Weg gebracht.
Also was man ja eindeutig sieht, gerade bei dem Thema, ist ja, dass es schon viel Low-Code-No-Code-Anwendungen gibt, bei der Anbindung zum Beispiel von Datenquellen. Da gibt es schon viele Standards, natürlich muss man sich auch einigen. Es ist natürlich auch immer schade, wenn dann irgendwas gebaut wird und man dann, da hat man zwar seinen Report, aber ich kann dann, weiß ich nicht, ich kann meine Webseitendaten sehen, aber sehe nicht, wie viele Umsätze ich gemacht habe. Dann macht es vielleicht nicht so viel Sinn, weil ich das nicht bedacht habe. Aber ich glaube, da geht's hin. Und ich glaube, die Zugänglichkeit für Daten wird immer einfacher. Ich glaube, da gibt es ja auch viele gute Ansätze, die Unternehmen auch machen. Ich bin auch zum Beispiel großer Freund eines vernünftigen Metadatenkatalogs. Und oft ist der Metadatenkatalog leider so, dass den nur ITler verstehen. Ich finde es total super, was total Simples zu machen, wo dann, was wirklich jeder Nutzer versteht. Was ist ein Data Lineage Modell? Welche Daten kann ich eigentlich überhaupt kombinieren? Das muss man eigentlich alles den Nutzern mit an die Hand geben, weil ohne das wird es auch nie, das große Ziel Self-Service wird es so nie geben.
Nee, also genau, sonst haben wir wirklich die Situation, die Daten liegen dann irgendwo gespeichert in einer Datenbank, in einem sogenannten Data Warehouse, egal wie das jetzt konzeptioniert ist, aber die Schwierigkeit ist dann wirklich eigenständig dann daraus ja Auswertung zu fahren, die wirklich auch sinnvoll sind. Und die größte Gefahr, die besteht dann einfach, dass unterschiedliche Abteilungen unterschiedliche Ergebnisse dann damit erzielen. Dann habe ich genau das Gegenteil auch erreicht. Ne? Und das ist, finde ich, jetzt auch ein schöner Abschluss, den wir da genannt haben. Da würde ich sagen, Mirko, vielen Dank für den interessanten Austausch. Wirklich klasse. Wir verlinken auf jeden Fall in den Shownotes auf dich und nochmal auf euren Newsletter Data Analytics. Und wer Lust hat auf das Thema oder selber mal auch was einbringen möchte, also Kontaktdaten sind ja da. Wir haben noch eine Fallstudie vor kurzem entwickelt, ganz frisch. Die lege ich euch auch nochmal mit dabei, wo wir das Thema Datenstrategie nochmal drin haben, aber auch bei vier Beispielen, auch bei vier Kundenbeispielen, wie wir das gemacht haben, die unterschiedliche Reife gerade auch hatten. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn wir demnächst vielleicht nochmal eine machen und dann picken wir uns mal ein Thema ganz speziell raus. Also wir hatten heute sehr, sehr viel und das hätten wir, also wir können ja stundenlang weitermachen, aber nochmal an dieser Stelle herzlichen Dank. Hat wirklich Spaß gemacht.
Danke. Super, und dann würde ich sagen, ich freue mich auf eine neue Folge und ja, vielleicht schreibt uns ja auch der ein oder andere unten in die Kommentare, was sie sich mal als Fachthema wünschen würden.
Ja, genau, das ist nochmal ein guter Tipp. Also habt eine gute Woche und dann bedanken wir uns fürs Zuhören und bis bald einfach mal.
Danke, servus für die, ciao.
Tschüss.
Jetzt schnell noch abspeichern und dann direkt Nährwissensschätze finden.
Gemeinsam mit den Datenexperten Sven Göllner und Michael Jungschläger in der nächsten Folge von
Wertgeschätzt, der Podcast. Warum Datenstrategie den Unternehmenserfolg steigert. Mit einem Klick abonnieren und keine Folge mehr verpassen.